Wir führen an 10 ausgewählten Freitagen im Jahr Trauungen im kleinen Sitzungssaal des neuen Rathauses durch und im Johannessaal des Schlosses Nymphenburgs. Natürlich in einem besonders schönen Ambiente mit der anschließenden Möglichkeit eines Caterings. Natürlich kostet das mehr, aber dieses Angebot wird sehr gerne angenommen. So gut, dass wir extra ein Vergabesystem kreieren mussten, um die Termine gerecht und das Volk zu bringen. Das heißt, wir losen diese 30 Hochzeiten, die im Jahr möglich sind, am Anfang des Jahres einfach aus.
Der fürstliche Rahmen, ein langes weißes Kleid, der Schleier. Hier erfüllen sich Mädchenträume. Einen Tag im Leben darf Frau Prinzessin sein.
Seit Jahrhunderten orientiert sich die Brautmode am Vorbild des Adels. Einen Markstein bildet dabei die Hochzeit des französischen Königs Heinrichs IV. Mit Maria von Medici. Die beauftragte später den Maler Peter Paul Rubens, das Ereignis in einem Kolossalgemälde festzuhalten, und präsentierte auf diese Art ihr außergewöhnliches Brautkleid dem Adel Europas. Das Gold und Weiß der Stoffe, der hohe Spitzenkragen über dem üppigen Dekolleté, ab sofort bekannt als Medici-Kragen. Auch Elisabeth I. von England prägte die Brautmode. Und das, obwohl sie nie verheiratet war. Das von der Virgin Queen, der jungfräulichen Königin, bevorzugte Weiß wurde zur Farbe der Jungfräulichkeit schlechthin. Zunächst in England, dann auch auf dem Kontinent. Die Kulturwissenschaftlerin Heidrun Alzheimer.
Das weiße Brautkleid ist erst etwa um 1800 zum ersten Mal greifbar. Es gab eine Tendenz, dass man sich absetzen wollte von den vorher üblichen üppigen Ausstattungen, barock aufgemotzt. Jetzt um 1800 haben oberschichtliche junge Frauen gerne weiße, zarte Chemisenkleider getragen. Und das hat sich dann erst relativ spät, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, europaweit und auch in sämtliche Bevölkerungsschichten durchgesetzt. Sonst war es üblich, dass man geheiratet hat in einem ganz normalen festlichen Kleid. Das war ein dunkles Kleid, das man auch zu anderen Gelegenheiten getragen hat, wie beispielsweise der Taufe des Kindes oder bei Beerdigungen. Um 1900 tauchen dann auf den Fotografien erstmals Bräute mit schwarzer Kleidung kombiniert mit einem weißen Schleier auf.
Der Schleier. Symbol für die Jungfräulichkeit der Braut. Er löste in vielen Gegenden die Brautkrone ab.
Brautkronen kennen wir seit dem späten Mittelalter. Viele Belege dieser sehr bunten Gebilde, die aus Flitterkram, aus kleinen Glaskugeln, aus Bändern, Schleifen und Rüschen bestehen. Und mit dieser Brautkrone konnte eine Braut auch zeigen, wie viele Freundinnen sie hat, denn in die Brautkrone hinein wurden Zopfgehänge gebunden und je mehr solche Bänder, die die Freundinnen der Braut gestiftet haben, desto deutlicher konnte man sehen, wie beliebt diese junge Braut war.
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit richtete sich bei der Hochzeit vor allem auf die Braut, denn ihr allein schrieb man die Verantwortung dafür zu, dass die Ehe mit Kindern gesegnet war. Möglichst mit Söhnen, denn Mädchen und Frauen hatten in der Gesellschaft einen deutlich geringeren Stellenwert. In einem Land wie Nepal gilt das noch heute.
Februar und März gelten hier als besonders günstige Monate für eine Hochzeit. In Pokhara, einem Ort in Zentralnepal, finden an diesem Freitag im März gleich mehrere Feiern statt. Das Fest zieht sich über mehrere Tage hin. Der Abschied des Bräutigams vom Junggesellenleben, der Abschied der Braut aus ihrem Elternhaus, das Aufeinandertreffen des Paares, der Einzug ins zukünftige Heim. Alles muss gebührend gefeiert, begleitet und kommentiert werden. Die Gäste haben sich herausgeputzt. Über den bunten Gewändern tragen die Frauen den Goldschmuck, den sie einst selbst zur Hochzeit bekommen haben. Er stellt oft ihren einzigen Reichtum dar, den sie nur bei großen Anlässen zeigen. Fast alle nepalesischen Ehen sind arrangiert. Als Zugeständnis an die moderne Zeit dürfen Braut und Bräutigam sich allerdings mittlerweile vor der Hochzeit kurz kennenlernen. Sollte sich dabei wirklich eine unüberwindbare Abneigung herausstellen, ist ein Rückzieher möglich. Eine Frau geht mit einer Verweigerung allerdings ein großes Risiko ein. Unverheiratet hat sie in Nepal, wie in den Nachbarländern, kaum eine Chance auf ein erfülltes Leben. Die Herkunftsfamilie ist nur so lange für sie zuständig, bis sie erwachsen ist. Danach sichert der Ehemann ihre Existenz. Erst mit der Geburt von Söhnen wird die Frau dann unwiderrufbar Mitglied in der Familie ihres Mannes. Auch in Europa gab einst allein die Ehe Frauen eine würdige Stellung im Leben. Alternativ blieb lediglich der Weg ins Kloster. Töchter unter die Haube zu bringen, gemeint ist damit jene Haube, mit der anständige Frauen nach der Hochzeit ihr Haar bedeckten, das sie zuvor offen getragen hatten, war die wichtigste Pflicht guter Eltern.
Besonders für junge Frauen hatte das eine wesentliche Bedeutung, weil sie ja nicht so ohne weiteres einem Beruf nachgehen konnten. Junge Männer hatten da größere Freiheiten. Aber junge Mädchen setzten daher alles dran, auch durch abergläubische Praktiken herauszufinden, wann sie denn endlich den Mann fürs Leben finden würden.